Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hairless in the Cloud. Wir haben heute einen Gast, Marco. Aber bevor wir zu unserem Gast kommen, noch ganz kurz ein Hinweis, ein sehr wichtiger Hinweis. Kurz vor der Pandemie, vor vielen Jahren, hatten wir vor, eine Hicknight abzuhalten. Die Idee war, dass wir unser Publikum, das immer sehr in der Defensive, im Off sitzt, aus unserer Perspektive heraus, dass wir das mal kennenlernen und nach Offenbach einladen und da einen Live-Podcast machen. Und sowas werden wir jetzt tun. Das werden wir jetzt nachholen. Ja, wie gesagt, beim ersten Versuch kam uns die Pandemie dazwischen. Jetzt werden wir es nachholen. 17. November, save the date. 17. November diesen Jahres werden wir euch alle nach Offenbach einladen. Wir werden es ein bisschen anders machen, wie wir es damals vorhatten. Vielleicht ein kleiner Sneak Peek, Marco. Wir wollen mehrere Leute einladen, mehrere MVPs einladen, andere Experten aus unserer Company und wollen mit denen, der 17. November ist direkt nach der Ignite, über die Neuigkeiten aus der Ignite sprechen in Gesprächsrunden, werden dazu mehrere Podcasts aufnehmen und die dann entsprechend publishen. Das wird eine coole Sache, oder? Was glaubst du, Marco?
Das wird super. Da ich kann es gar nicht erwarten, hier unser Büro zu sprengen mit den Massen und Overflow-Rooms, was wir schon alles geplant haben. Das wird großartig. Nein, also tatsächlich freue ich mich, dass wir es schaffen, das jetzt irgendwie nachzuholen mit Unterstützung auch unserer Marketingabteilung. Wird es was ganz Großes.
Ihr kriegt also die News aus der Ignite aus allen Bereichen komprimiert in einem halben Tag von uns in der Ignite in Offenbach und das Ganze wird untermalt durch Häppchen und Bier. So ist der Plan.
Gut.
Ja, und einer, der da auch da sein wird, garantiert und sicherlich auch in der Talkrunde sitzen wird mit uns zusammen, ist der Chris Brumm. Und das ist unser Gast heute. Hallo Chris, schön, dass du da bist.
Ja, moin. Davon wusste ich ja
Chris,
noch gar nicht.
ja,
Hab gerade überlegt,
ganz
wie viel
frisch in der
Spoiler das für
Planung.
dich war. Genau,
Ganz
also
frisch in der Planung.
wenn du einen Urlaub gebucht hast, der Jan kompensiert das.
Nee, im November ist Urlaub doof. Ich komme gern.
Sehr gut.
Ja, Chris, ich weiß gar nicht, warst du schon mal bei uns im Podcast?
Nein, das ist überhaupt mein
Premiere.
allererster Podcast. Also ich bin
Okay.
mal
Dein
gucken, wie das
allererster
geht.
Podcast, wirklich?
Ja, als Akteur gehört habe ich schon ein, zwei.
Sehr schön, sehr schön. Ja, also ich meine, da hätte es schon in der Vergangenheit Gründe gegeben, den Chris einzuladen. Aber jetzt gibt es einen ganz speziellen Grund. Er war nämlich in Las Vegas vor kurzem und hat sich da nicht nur die Stadt, sondern auch ein paar Sessions angeschaut auf einer ganz berühmten Konferenz, die nennt sich Identiverse. Und davon will er uns heute so ein bisschen berichten, ja, also was er da gehört, gelernt hat. Aber bevor wir damit loslegen, würde ich vorschlagen, Chris, sag doch mal ein paar Worte zu dir, wer du so bist. Ich vermute, du kommst irgendwo aus dem Süden Deutschlands, so wie du uns hier begrüßt hast. Und ja, lass mal hören.
Ja, das hört man gleich raus, ne? Also, mein Name ist Christopher Brumm. Ich bin 42 Jahre alt, geborener Hamburger und da auch nie weggekommen. Bin verheiratet, habe zwei Kinder, bin jetzt, weiß ich nicht, 2,5 Jahre oder so bei GK. Und meine Themen sind Identity und Security. Dementsprechend bin ich auch, wie fast alle unsere Identity-Kollegen im Security-Team. Ich mache so Security-Themen jetzt, weißt du, mich fast 15 Jahre und bin dementsprechend auch relativ breit. Aber mein Herz schlägt für die Identity-Themen und dementsprechend habe ich den Aufenthalt da in Vegas auch voll abgefeiert und zelebriert.
Ja,
Warst du schon
erzähl
mal auf anderen
doch. Ja.
Messen wie Ignite oder sowas? Hast du da schon mal eine Gelegenheit gehabt, um das auch vergleichen zu können?
Also ich war schon, weiß nicht, insgesamt dreimal auf einer Ignite. Und im Vergleich ist die Identiverse eher eine kleinere Konferenz, also nicht mit 30.000, sondern nur mit 3.000 Leuten, aber mit einem viel klareren Fokus. Und so in der Abgrenzung, Ignite ist ja eine klare Herstellerkonferenz. Identiverse ist halt eine Fachkonferenz, also wo, und das fand ich auch sehr gut, sich die Leute, also die haben halt alle nicht ihre ihre Marketing-Sachen vor sich hergetragen. Ne? Also wir hatten, waren halt alle großen vertreten, die irgendwie in dem Identity-Bereich unterwegs sind. Also Microsoft natürlich, Google, Okta, Ping, wie sie alle heißen, AWS, also alle größeren Akteure waren da. Aber es ist halt, hat einen etwas anderen, eher einen Fachkonferenzcharakter gehabt als einen Herstellerkonferenzcharakter.
Und dann war das das erste Mal, dass du in Las Vegas überhaupt warst oder kanntest du Las Vegas?
Ich war da schon mal, so Mitte der 90er, aber da durfte ich dann bestimmte Bereiche, also den größten Teil der Stadt, um so ehrlich zu sein, nicht betreten, weil da ja... Also in Vegas gibt es so drei, in den Hotels gibt es immer drei Teppichsorten, ne? Also der Bereich, der öffentlich ist, da lassen die dann auch gerne mal so den Fußweg oder so durchlaufen, den Bereich, der Casino ist und der Bereich, der Hotel ist. Und in dem Casino-Bereich hast du halt unter 21 darfst du diesen Teppich nicht mal betreten.
Mhm. Und, verstehe.
War aber auch nicht ganz einfach, zu meinem Zimmer zu kommen, also im Hotel von der Lobby, ohne über diesen Teppich zu gehen.
Und ich vermute, da stehen dann auch irgendwie bewaffnete Wachen, die dich dann darauf hinweisen, wenn du den Teppich betrittst.
Die habe ich nicht gesehen, aber...
Okay. Verstehe. Und jetzt hast du es ausgenutzt. Erzähl mal so ein bisschen, wie ist die Stadt? Hast du dir nebenbei, bevor wir zu den Inhalten der Konferenz kommen, auch ein bisschen die Stadt angeschaut? Was heißt?
Ich war immer morgens sehr früh wach, 9 Stunden und mein Körper ist damit nicht so richtig gut klargekommen. Das heißt also, ich habe die Morgenstunden in Las Vegas verbracht, da war es noch einigermaßen kühl und bin dann am den Las Vegas Boulevard in beide Richtungen einmal runter das ist, also ich war geplättet von der Menge an Eindrücken, die mir da so entgegenkam. Man darf nicht über sowas wie Strom oder Kühlkosten oder sowas nicht nachdenken. Und ich habe es noch in Erinnerung, aber es hat sich doch krass. Also es ist halt sehr extrem in allem, was da ist. Ne? Und auch die Menschen da.
Hattest du denn das Glück in ein cooles Hotel zu kommen,
ja, das irgendwie ein bisschen genau, special war? Das war das Konferenzhotel, das war das Aria Hotel, das ist so ein riesen Schiff irgendwie mit eigener Auffahrt und so weiter da und ich hatte ein Zimmer irgendwie im, ich weiß gar nicht, 31. Stock oder so. Für Leute mit Höhenangst wie mich ist besonders schön, mit so dachhohen, also mit so zimmerhohen Fenstern, aber war mega. Also wirklich, mega, hat mir sehr gefallen. Also und das Hotel, also diese Konferenz ist da auch komplett untergegangen. Also da waren noch zwei andere Konferenzen in dem Hotel, glaube ich, währenddessen. Und die 3000 Leute von der Konferenz, das haben die halt einfach so aufgesogen. Das ist da gar nicht großartig, gar nicht aufgefallen.
Das ist dann der deutliche Unterschied zur Ignite, genau, wo das quasi das ganze Convention Center da ist und alles nur nach Microsoft und Ignite strahlt, ne?
Genau, okay, wobei ich erinnere mich, der Taxifahrer bei der Ignite in Orlando sagte mir mal so, ja, die 30.000 Leute von Microsoft hier, das ist noch nicht so viel für unsere Stadt. Wir haben auch große Konferenzen.
Okay. So, das heißt, du hast also dich hauptsächlich da in dem Hotel aufgehalten, hast da ja geschlafen, gewohnt, gegessen und bist dann auf die Konferenz gegangen, ohne das Gebäude zu verlassen und hast dich ansonsten mal den Las Vegas Boulevard hoch und runter bewegt.
Ja, ich war leider zu eher ungünstigen Zeiten wach. War ein relativ kurzer Trip und mein Tag fing immer so um 4 Uhr morgens an und dann habe ich mit den anderen Europäern gewartet, bis Starbucks aufmacht.
Wie lang ging die Messe?
Bis 18 Uhr. Und
Für 3 Tage? 4 Tage?
Genau, ach so, das meinst du. Ja, genau. Ich bin auf dem Pfingstmontag hin. Hab dann noch die Zeitverschiebung auf meiner Seite gehabt und dann war Dienstag ein halber Tag, Mittwoch und Donnerstag jeweils ein ganzer und Freitag auch ein halber Tag.
Ja.
Schon und bin dann auch wieder zurück. Also es war wirklich ein sehr kurzer Trip.
Und wie ist die Messe so aufgebaut? Ich war jetzt neulich auf der RSA gewesen auch. Da ist es so, dass es so eine Ausstellungsfläche gibt auf der einen Seite und auf der anderen Seite, also den Booth, ja, und auf der anderen Seite sind dann Vorträge. Ist das da auch so?
Exakt. Also es gab irgendwie einen großen Bereich, wo sie Keynotes gemacht haben. Und dann gab es, ich glaube, bis zu 8 Tracks parallel, wo dann kleinere Sachen. Und dann auch wirklich sehr klein. Also manchmal so mit 30 Leuten oder so in einem Vortrag.
Und gab es eine coole App für die Messe, wo du deine Sessions planen konntest auf ordentliche Art und Weise?
Ja, tatsächlich. Also die Cyber Risk Alliance, die da in der Organisation beteiligt war, hat eine gute App da rausgebracht und mit Kalenderintegration und allem, was man so haben will. Und ich habe jetzt auch gesehen, vor 2-3 Tagen kam auch dann das Package an mit den ganzen mit den Videoaufzeichnungen und den ganzen Präsentationen, die dabei waren und so. Da muss ich auf jeden Fall noch mal durch.
Ich stelle jetzt mal eine riskante Frage zu diesem Zeitpunkt, weil je nachdem, wie du die beantwortest, können wir uns den Rest des Podcasts eigentlich auch sparen. Wie ist dein grundsätzlicher Eindruck gewesen von der Messe? Würdest du das wieder machen? War's gut?
Also ich, wie gesagt, ich habe es abgefeiert. Ich fand es richtig gut. Mal für ein paar Tage auch in den Diskurs, der da zu verschiedenen Themen in Gange ist, die teilweise schon bei uns angekommen sind, teilweise aber auch, ich denke, erst in den nächsten 1-2 Jahren, so bin ja eher Practitioner, ankommen werden. Das ist schon wirklich sehr gut gewesen, ne? Also und auch aus erster Hand direkt von den Leuten zu hören, die an den RFCs mitschreiben und die Dinge dann auf die Straße bringen. Also ein Beispiel, Google hat ja gerade Passkeys für alle freigeschaltet und der Produktmanager, der es eingeführt hat, hat halt mal Manöverkritik gegeben da, wie es dann aus seiner Sicht so gelaufen ist.
Cool. Und wenn wir jetzt schon beim Thema sind, du sagst also, für dich war das genau das Richtige, super interessant. Du hast ja am Anfang ein bisschen deine Rolle beschrieben, aber kannst du mal so grob sagen, für wen ist das denn so? Also wer könnte denn Interesse haben, auf diese Konferenz zu gehen?
Also ich denke, man muss immer schauen, es gibt so verschiedene Identities, ja relativ breit, ne? Also wir sind eher so in dem Workforce-Bereich unterwegs, das heißt also Identity für Mitarbeiter oder mal für Partner, Gäste, so solche Themen. Es gibt aber natürlich auch ein riesiges Feld, wo Consumer-Identities da verwaltet werden, irgendwelche Webseitenbetreiber oder so, ne? Und der ganze Bereich IoT, OT wird also drängt massivst rein in das ganze Identity-Thema. Ich denke so von den Besuchern her, die Firmen, die halt irgendwelche Identity-Produkte betreiben, sind natürlich massiv da. Also alles das gesamte, ich habe auch so die Leute, die es aus dem Microsoft-Umfeld kennen, die halt irgendwelche Produkte rund um Identity bauen, da getroffen. Dann waren halt natürlich so die Betreiber der großen IDPs da, wie Microsoft unter anderem, aber halt auch viele Firmen, die eine ganze Menge an Identitäten dann, also ne, von Endkunden, die Leute, die dann größere Plattformen da für intern betreiben, ne, oder auch größere Websites betreiben.
Das heißt für die Zielgruppe eher quasi die Architekten, Consultants. Das heißt, wenn ich jetzt ein AAD-Admin in einem Unternehmen mit 2000 Mitarbeitern bin, dann fahre ich eher zu Ignite statt quasi dahin? Oder wie würdest du das einschätzen?
Ja, würde ich sagen. Also es gab auch immer mal wieder so zwischendurch Sachen, die quasi einen direkten Praxisbezug haben, aber die Konferenz war sehr bemüht darum, produktneutral zu bleiben, also dass das nicht dass die Marketinganteil gering ist. Dafür hatten sie diese Boosts auf der Expo-Fläche, wo alles dabei war mit T-Shirt-Kanonen und allem drum und dran. Also Aber auf der Konferenz war eigentlich eher so die Frage, okay, was sind die Themen, die jetzt kommen? Wo müssen wir mit den RFCs hin? Was sind die Probleme, die wir haben? In welche Richtung wollen wir? Welche Entwicklungen sehen wir? Also es ist eher, ich sag mal so, für Leute, die das in Praxis tun, aber die das dann schon mit einem hohen Anteil tun. Also ich sehe ja doch relativ viele Umgebungen, berate viele Kunden unterschiedlicher Größe irgendwie. Und dann ist es natürlich gut, dass ich einen Blick irgendwie auch über meine Schuhspitzen hinweg so in Richtung Horizont richten kann dann.
Ja, wie war es denn so mit der Community? Je nachdem, wo man sich so befindet, auf welcher Konferenz. Also wenn wir jetzt uns zurückerinnern an die guten alten Zeiten, Marco, vor der Pandemie, an die Ignite, da trifft man schon aus der Community sehr viele Leute, MVPs oder Kunden teilweise, andere Beratungsgesellschaften. Wie war das hier, Chris?
Ja, ich habe ein paar Leute von Microsoft da getroffen. Ich habe auch ein paar Leute, die ich so aus dem, also irgendwelche Leute von Microsoft-Partnern oder von Firmen, die Software rund in dem Microsoft-Ökosystem bauen, getroffen. Hier von die Semperis-Leute zum Beispiel. Ansonsten natürlich nicht in der Menge und Konzentration wie auf einer Microsoft-Konferenz. Ne? Mhm. Also wir machen ja hauptsächlich oder fast ausschließlich Microsoft-Themen und dementsprechend haben wir da auch relativ viele Bekanntschaften. So, und das war da eher nicht so geballt wie auf einer Microsoft-Konferenz.
Klar. Ja, du, dann lass uns mal zu den Inhalten kommen.
Oder genau, auf die Inhalte schauen. Ja. Genau, das wäre jetzt genau meine Frage nach dem Field Setup. Für wen ist es interessant? Jetzt die Frage so, was ist dein Key Takeaway? Was war das Thema? Ich lese halt, du hast mir zur Vorbereitung auch was zum Mitlesen gegeben und einen Blogpost, den ich angucken konnte, um ein bisschen informiert zu sein. Aber auch in den internen Meetings höre ich immer häufiger Passkey. Fido, was war so dein Top-Thema, wo du sagst, allein dafür hat es sich rentiert, da gewesen zu sein?
Ja, also ich denke, also es gibt ein paar Themen, die so da aus meiner Sicht maßgeblich besprochen wurden. Wie gesagt, die Konferenz war relativ zergliedert dann auch an vielen Stellen. Ich glaube, es haben auch sehr viele, sehr kleine Diskussionen stattgefunden, aber so die großen Themen sind natürlich, wir wollen das Passwort töten, ne? Also dieses Jahr könnte das Jahr werden, wo wir wie das letzte und das Jahr davor auch.
Aber jetzt wirklich.
Und ich glaube, die so gute Chancen hatten wir lange nicht. Mit den Passkeys. Das ist ja quasi eine Weiterentwicklung von FIDO, die uns eine passwortlose, phishing-resistente Anmeldung erlaubt. Und
ja, lass uns doch da gleich mal einsteigen. Lass uns doch jetzt mal nach dem schönen Vorgeplänkel gleich mal in die technische Tiefe gehen und mal darüber philosophieren oder sprechen. Was bedeutet das eigentlich? Also warum, wenn wir hier über Phishing-Resistenz sprechen, warum ist denn jetzt alles andere eben nicht Phishing-resistent? Ich höre immer noch von Kunden oder von anderen Leuten, dass die so der Meinung sind, dass ein zweiter Faktor ja eine gewisse Phishing-Resistenz schon mitbringen würde oder die volle Phishing-Resistenz mitbringen würde. Aber wir wissen ja, das ist nicht so. Erklär doch mal ein bisschen den Unterschied zwischen der herkömmlichen Methode. Ich glaube, über eine Anmeldung ohne zweiten Faktor brauchen wir gar nicht mehr reden. Erklär doch mal so ein bisschen den Unterschied zwischen einer normalen Zwei-Faktor-Authentifizierung, egal welcher Qualität jetzt, Authenticator-App oder auch SMS, versus so einer phishing-resistenten Methode wie jetzt einem Fido-Key.
Also genau, wie du sagst, das alles, wo wir überhaupt gar keinen zweiten Faktor drauf haben, ne, reicht stumpfes Ausprobieren. Mit einem zweiten Faktor sind wir gegen diese Themen, die einfach nur Ausprobieren von Dingen oder gutes Raten geschützt. Das ist schon mal ein relativ großer Anteil. In der Masse ist das übrigens auch, macht das für so rein quantitativ momentan auch noch den Unterschied. Aber wir sehen dass dieses ganze Thema Phishing nicht totzukriegen ist und ich glaube auch noch nie so erfolgreich war wie jetzt, zumindest im Bereich Credential Phishing, dass wenn man sich so Tools wie Eviljinx anschaut, die ich habe eine Anmeldeseite, ich klicke auf den Link, ich habe eine Anmeldeseite, die sieht exakt so aus wie die Anmeldeseite, die ich kenne, von meinem Google-Account, von meinem Azure AD. Ich gebe da mein Passwort ein, ich kriege eine SMS geschickt oder meine Authenticator-App springt an. Ich bestätige das, werde angemeldet. Was ich nicht mitbekommen habe, ist, dass irgendjemand zwischen mir und der Anmeldeseite gesessen hat und jetzt auch ein Token hat und damit weitergehen kann und seine eigene Authenticator-App zum Beispiel oder seine eigene Handynummer hinterlegen kann. So, und das ist halt der, also es gibt viele, viele Angriffe, die ich wirklich ohne den User ankomme, gegen die ich mich mit MFA schützen kann. Aber gegen dieses Szenario kann ich mich mit einem Telefon oder mit einer App nicht wirklich schützen. Unterschied ist, es gibt Methoden, also brauchen wir gar nicht irgendwie die neueren, sondern wenn wir mal in den Bereich der Zertifikate reinschauen, ganz alt, beidseitige Authentisierung mit Zertifikaten, Server zeigt Zertifikat, Client zeigt Zertifikat, die beiden passen nicht zusammen. Da hat der Mann in der Mitte keine Chance, irgendwo da dazwischen zu kommen. Und auf einem ähnlichen Ansatz setzen halt auch FIDO Keys und auch Windows Hello an. Das heißt also, ich habe eine kryptografisch hinterlegte Anmeldemethode und dadurch, dass ich Private Keys habe, die der Mann in der Mitte nicht kennen kann, bin ich auch gegen diese Angriffe sehr gut geschützt. Und das ist sehr, sehr effektiv. Damit haben wir diese gesamte Flanke zugemacht. Und für den Anwender hat es noch den großen Vorteil, er hat kein Passwort mehr. Deswegen haben wir eine starke Anmeldung. Viele, viele Leute verwenden das heute schon mit Windows Hello. Und FIDO Keys sehen wir eher so, ich sag mal so, in Spezialfällen. IT-Leute, Admin-Accounts, Leute, die sich, wo sich mehrere Leute einen Rechner teilen. Da ist das auch so ein Thema, wo wir das sehen. Ist noch ein Stück weit in der Nische. Ich denke aber, das ist das Thema, das war auch eins der Themen auf der Konferenz. Mit der Weiterentwicklung Richtung Passkey wird sich das wahrscheinlich ändern und wir werden das aus der Nische rausholen können, weil momentan ist es so, dass diese Schlüssel an ein Stück Hardware gebunden sind. Also entweder an das TPM-Modul oder an so ein Security Key, den ich irgendwo per USB oder per NFC irgendwie an mein Gerät ranbringe. Und mit Passkeys verlagert sich das zum Beispiel in den Apple-Account hinein oder in den Google-Account hinein. Das heißt, es kann roamen über meine Devices hinweg. Und für den Anwender funktioniert es halt einfach. Das heißt also, er macht halt einfach einen, bestätigt mit einem Fingerabdruck, dass dieser Passkey freigegeben wird und er kann sich dann passwortlos anmelden an der.
Das heißt also, du hast jetzt schon den nächsten Schritt gemacht in deiner Erklärung, bist jetzt schon Richtung Passkey gegangen, hast damit im Prinzip implizit auch aufgezeigt, was so ein bisschen, Anführungszeichen, die Nachteile von dem FIDO-Key sind, dass man da halt immer noch ein Stück Hardware mit sich rumtragen muss vielleicht, ja, dass es vielleicht ein bisschen weniger Flexibilität mit sich bringt. Und das ist so das, was man so mit den Passkeys mitigieren will. Erste Frage zum Nachteil der Security dann gegenüber dem FIDO-Key? Fragezeichen.
Ja, das ist so das erste Thema, was hochkommt dann. Habe ich irgendwie, schwäche ich meine Security dadurch, dass ich jetzt Roaming-Schlüssel habe? Dann müssen wir uns mal anschauen, wo kommen die Leute her? Also, erste Aussage, die da ist, ein Passkey wird immer besser sein als ein Passwort. Mhm. Ein Passkey wird auch immer besser sein als ein Passcode plus eine SMS. Und für High-End-Szenarien, also hochprivilegierte Admin-Accounts, da würde ich über die Brücke auch noch nicht gehen. Da ist so ein FIDO-Key vielleicht eine gute Investition. Aber für die allergrößte Mehrheit der Leute, wird es eine starke Verbesserung sein. Am Ende ist das dann, ich sag mal so ein Stück weit so, da kommt wieder der Praktiker mit durch, so theoretisch erreichbare Security und im Feld verfügbare Security.
Das ist ja häufig so, ne? Wenn irgendwie so neue Methoden für irgendwas im Bereich Security diskutiert werden, dann kommen immer ganz schnell so diese Gegenargumente, ja, aber folgendes Szenario kann sie umgehen oder sowas, ja. Und das ist natürlich schon relevant und wichtig, dann diese Betrachtung zu machen. Aber das darf jetzt nicht zu einer kompletten Ablehnung führen dadurch, sondern man muss einfach das ins Gesamtbild drücken, wie du es jetzt gerade getan hast. Und du hast gesagt, naja, es ist trotzdem sehr viel sicherer als ein Passwort, ja. Und wir kommen da in einen Bereich für einen User, der eine massive Verbesserung darstellt gegenüber der Situation jetzt. Ja, es ist keine 100% Security, falls es diesen Mythos gibt, aber wir kommen da ein großes Stück weiter.
Genau, Marco, erstmal du.
Ja, weil jetzt, wenn ich das jetzt als Endanwender nochmal versuche, quasi auch noch mehr zu verstehen, das heißt, das, was ich ja heute schon mache, das heißt, wie sicher ist es? Ich habe jetzt genau die Microsoft Authenticator App bei mir, nutze an meinem Rechner Windows Hello for Business, da hast du gesagt, das ist da, wo der Zertifikatskram heute läuft. Du sagst, der eine Schritt weiter quasi jetzt das Hardware-Token, ich sag mal aus einer Zeit, wir sind jetzt alle alt genug, wir kennen das noch und hatten RSA-Tokens dabei, wo wir Nummern abgetippt haben. Das war das, was niemand wollte. Du sagst, das siehst du auch mit den FIDO-Keys, das heißt, der Hardware nicht so akzeptiert und du sagst eher so der Admin-Part, wo das vielleicht eher noch ein Benefit ist. Aber für den normalen User, für mich an meiner Windows-Maschine, wäre Passkey eine Lösung. Aber ist die schon da? Also warum machen wir jetzt heute bei Glück an der GAB noch keinen Passkey, wenn das der nächste Schritt ist?
Mal wieder einen Schritt zurück, also zu gucken, was ist so der Scope dieser Konferenz. Ich sag, wir gucken eher so mal in Richtung Horizont als an unsere Fußspitzen. Also die Hersteller sind da alle unterwegs, ne? Und es ist, glaube ich, so ein Stück in der Natur der Sache, dass die Leute über die Themen, die jetzt denn demnächst kommen, eher reden, als die schon lange da sind. Seit der Konferenz hat Apple auch eine große Ankündigung gemacht, wie hier FIDO und Passkey auf iOS funktionieren kann und so weiter und wie sie die Managed Apple Accounts besser absichern können und das alles in so einen Enterprise, in die Enterprise-Welt irgendwie reinbringen wollen. Aber es ist halt so, also du kannst heute dich an eher Consumer Services mit Passkeys anmelden. Okay. Also ich habe das zum Beispiel für meinen Google-Account eingerichtet. Und für sowas wie ein Azure Active Directory geht es noch nicht. Ich nehme aber mal stark an, also ne, das ist jetzt eine Frage der Zeit, bis das kommen wird.
Aber auch im Consumer-Bereich. Ich habe neulich auch mal so ein bisschen geguckt so und habe gedacht, komm, ich müsste eigentlich viel konsequenter sein. Ne? Also Google gehört schon zu den wenigen eigentlich eher so. Ich glaube, ich habe mal bei LinkedIn geschaut, habe ich jetzt nichts gefunden, dass die Passkey könnten. Ich würde sagen, es sind auch im Consumer-Bereich wirklich sehr wenige Anbieter, die da schon Passkey unterstützen.
Ja, genau. Die RFCs sind auch relativ neu noch. Und was halt aber auch rauskommt, ist Google hat auch ganz klar eine Vorreiterrolle in dem ganzen Thema. Und die teilen halt auch ihre Erkenntnisse und sagen, okay, wir haben mal Statistiken gemacht und haben mal geguckt, erstmal, wie ist denn so die Anmeldedauer und wie ist die Abbruch- beziehungsweise Fehlerquote bei Anmeldungen. Und es ist sehr, sehr klare Ergebnisse, die sie da sehen. Und die werden das reindrücken. Und ich kann mir vorstellen, dass es dann in den Unternehmen nochmal vielleicht so ein iPhone-Moment gibt, dass die Anwender irgendwann sagen, ich kann das in meinem Privatleben machen, warum muss ich bei der Arbeit noch ein Passwort irgendwo eingeben?
Okay, das habe ich verstanden. Ich habe den Trend mit Passkey noch nicht verpasst, der ist noch nicht gestartet. Google ist da, das heißt, das ist, wie du gerade gesagt hast, das sind Visionen oder Planungen, jetzt den Austausch zu machen, aus Google zu lernen, du hast die Session erwähnt, um dann zu gucken, wie es vorwärts geht. Und du hast auch gesagt, genau, die RFCs sind ganz, ganz frisch. Das heißt, das ist wirklich so ein Thema, das jetzt uns noch begleiten wird und es besser machen kann.
Ja. Also man muss auch mal diese Spanne sehen jetzt. Ja, ich habe verstanden, auf dieser Identiverse wurde über den eher zukünftigen Stand der Security-Technologie gesprochen, so ein bisschen wissenschaftlicher Ausblick sozusagen, wo es hingehen kann. Wenn man das jetzt mal auf die auf die eine Seite setzt und auf der anderen Seite dann sieht, wie sieht die Realität aus, kann berichten von heute. Wir haben im CISOC heute einen Alert gehabt von einer Adversary in the Middle Attack mit einem User Account, der kein MFA hatte. Ja, also da sind wir in der Realität sozusagen. Das sind Dinge, die wir im täglichen Betrieb bei Unternehmen sehen. Ja, weiß nicht unser Kunde, aber ist da draußen vorhanden. Ja, gibt es immer noch sehr viele Accounts, die kein MFA haben. Das ist so die andere Seite. Ja, und jetzt ist es wahrscheinlich unsere Aufgabe, Chris, hier die Lücke zu schließen und in den nächsten Jahren da die Identitätssicherheit hochzuheben.
Genau, das ist ja irgendwas, womit ich auch sehr viel Zeit meines Tages verbringe. Ich sehe halt, dass wir mit dem Thema noch nicht am Ende sind, sondern dass da Dinge kommen und Dinge vielleicht auch kommen, die ein Gamechanger sein können. Ne? Also, dass wir nicht erst sagen müssen, die müssen das jetzt erstmal alles aufholen, die Firmen oder den Stand, der da ist, sondern das kann halt sein, dass so ein Thema sagt, okay, dadurch, dass die Akzeptanz so gut ist, dass die User Experience so gut ist, kann das so viel Traktion gewinnen von sich aus, dass es kein Zwang mehr ist. Also dass man es nicht, ne, die viele haben Angst vor so einem MFA-Rollout, weil sie sagen so, dass wir werden viel Support haben oder wir, die Anwender wollen das nicht. In dem Moment, wo ich alles dadurch vereinfachen kann, kann das echt ein Game Changer sein. Ne?
Ja. Und doch gibt es so ein paar Speerspitzen, glaube ich, unter den Kunden. Chris, ich glaube, du hast schon auch die ein oder andere praktische Erfahrung auch mit FIDO gemacht und zwar auch im größeren Umfang, ne?
Ja, also wir haben Kunden, die das strategisch ausrollen an alle Mitarbeiter und die auch strategisch verfolgen, das Ziel verfolgen, passwortlos zu werden.
Und sind es jetzt Firmen mit 50 Leuten oder was ist das für eine Größenordnung?
Wir sind da schon deutlich im fünfstelligen Bereich. Und manchmal also, auch dann mit viel Geschichte, also mit ein paar Rechenzentren und viel alten Applikationen und so. Also es geht, ist natürlich ein Kraftakt, das zu machen. Ich sag mal so, es gibt heute nicht die komplette fertige Lösung, die ausgetrampelten Pfade, aber einige, wie du sagst, Pioniere sind da unterwegs und das auch sehr erfolgreich.
Vielleicht aus der Historie raus, sind das dann noch Unternehmen, die vorher auf Smartcard gesetzt haben? Ich meine, wir hatten ja von Techniken, die ähnlich waren wie, also ähnlich kann ich jetzt nicht sagen, so als Endbenutzer, ich stecke was in meinen Rechner ein. Das eine ist USB-C, das andere war so ein Kreditkartenslot. Sind es dann traditionell auch solche Unternehmen, die das dann suchen oder sind es wirklich auch dein FIDO-Rollout? Ist das was, wo die gesagt haben, hey, wir haben Angst vor der Authenticator-App, das kriegen unsere User nicht hin, lass uns lieber auf so einen Hardware-Token setzen? Ist da die Motivation, die Smartcard zu ersetzen oder tatsächlich das richtiger zu machen, ohne eine Abhängigkeit zu Consumer-Geräten?
Also meine Erfahrungen sind es halt eher nicht die Firmen, die großflächig Smartcards ausgerollt haben, die ich sehe. Das kann aber was damit zu tun haben, dass diese Firmen schon eine funktionierende Lösung haben. Was halt oft bei den Smartcard-Themen dabei ist, das ist halt alles On-Prem-PKI. Und in den meisten Umgebungen ist das eher der schwächere Teil ihrer Identity-Infrastruktur. Und der Vorteil von den FIDO-Keys ist halt, dass die am Azure Active Directory dranhängen, also an dem heute deutlich robusteren Teil einer hybriden Infrastruktur.
Sehr schön. Dann lass uns doch mal noch ein anderes Thema ansprechen. Grundsätzlich besteht ja, wenn man sich so ein bisschen die Nachrichten anschaut, seitdem wir jetzt mit ChatGPT erste Erfahrungen machen, gibt es immer mal wieder Situationen, dass man Videos sieht, also jetzt nicht durch ChatGPT, aber durch die Modelle, die da drunter liegen, dass man Videos sieht von Leuten, die Dinge sagen, die sie gar nicht gesagt haben. Kannst du auf Twitter irgendwie sehen, dass Bill Gates, ja, Dinge in den Mund gelegt werden, die er nicht gesagt hat und dann aber seine Lippen sich exakt so bewegen, wie sie sich da bei diesem Text bewegen sollten. Also Thema wäre Deepfake. Die Frage, die im Raum steht, ist, woher wissen wir, dass zum Beispiel eine Stimme zu einem Account gehört? Ja, wie geht man damit um, dass es gefälscht werden könnte in Zukunft durch Maßnahmen der künstlichen Intelligenz oder auch ein Video? Wenn ich jetzt an biometrische Verfahren denke, wie Windows Hello oder sowas, wie können wir sicherstellen, dass solche Dinge in Zukunft eben ja, sicher bleiben? Wie kann man eine Person identifizieren, ohne in diese Fallen zu laufen?
Ja, schwieriges Thema. Also, und ich glaube, die Relevanz gewinnt auch dadurch, dass es immer breiter verfügbar wird. Also gerade das letzte halbe Jahr, ne? Marco ist ja Experte für alle unsere, für alle die KI-Themen, die da so unterwegs sind, ist es, glaube ich, auch viel verfügbarer geworden. Und es ist viel plastischer und realistischer, dass es jetzt halt nicht Bill Gates oder irgendwelche Staatsmänner oder was auch immer trifft, sondern den einfachen Mitarbeiter irgendwie in, der, keine Ahnung, einen Admin oder jemand aus dem Management von der Firma oder ähnliches. Ich denke, das ist ein Thema, dass man, also es gibt da keine Silver Bullet heute, um das zu tun. Ich glaube, starke Authentisierung ist ein Riesenthema. Es gibt ganz viele, ich habe auf der Messe ganz viele Firmen gesehen, die sich mit dem Thema Identity Proofing auseinandersetzen. Also so diese Frage, wie kann ich sich initial sicherstellen, dass derjenige, der da aufläuft, wirklich jemand ist, der vorgegeben zu sein scheint? Also ist der Typ in der Telekom-Jacke
Postident.
Videoident, genau. Und so. Der CCC zerlegt den ganzen Kram ja regelmäßig. da gibt's relativ viele Bestrebungen, und viel hat halt auch was mit Prozessen zu tun, ne? Onboarding, Passwort-Resets, im B2B-Szenario, also woher wissen wir, dass der Typ, dem ich jetzt gerade irgendwie einen Admin-Zugang gebe, wirklich der von der GK ist, oder ist es vielleicht jemand anderes? Also starke Authentisierung ist ein Thema dabei, auch durchgängig. Also, und dann auch Wiederverwendung von bestehenden Authentisierung. Also im Azure AD-Bereich haben wir ja zum Beispiel dieses, dass wir einem MFA aus einem anderen Tenant trauen können, statt es neu einzurichten. Ich halte das für viel vertrauenswürdiger, weil der ja schon bewiesen hat, dass er derjenige ist und nicht irgendwie dieser kritische Onboarding, dieses Onboarding, was vielleicht nur mit einem Telefonanruf, mit jemandem, mit dem ich vorher noch nie wirklich gesprochen habe oder so zusammenhängt. Und dann kann ich vielleicht mal gleich eine Brücke rüberschlagen, so ein anderes Thema, was halt auch intensivst auf der Konferenz diskutiert wurde, ist das Thema Verifiable Credentials. Das heißt, ich kann mir Nachweise oder Zertifikate ausstellen lassen und diese dann vorweisen. Wir haben das alle ja während der Pandemie mit unseren Impfnachweisen ordentlich geübt, dass man sowas über eine App nachweisen kann. Dieses Thema, ich tue Dinge in ein Wallet auf einem Smartphone oder ähnliches, ne, das ist was durchaus kommen wird und was sowas auch lösen kann. Also, ne, ich kann nachweisen, dass ich ein GK-Mitarbeiter bin, weil ich habe das hier in meinem Wallet. Ich habe hier was, ich habe einen Nachweis dafür, der signiert und vertrauenswürdig ist und so weiter und den ich öffentlich nachprüfen kann.
Hast du denn da noch mehr? Also diese ganze Verifiable Credential fällt mir immer noch tatsächlich diese, genau, ich kann nachweisen, welches ist es. Also ich kann damit jetzt heute nachweisen, über LinkedIn kann jeder überprüfen. Ich habe im AAD-Login bewiesen, dass ich noch bei Glucania GAB arbeite, während da noch Kollegen rumhängen, die das vielleicht noch nicht rausgelöscht haben. Aber das war jetzt für mich noch nie der starke Use Case, das war jetzt ein bisschen Showcase. Vielleicht auch auf unsere Welt übertragen. Also hast du denn da, also ich könnte meinen Connect Champion irgendwie mir attestieren lassen. Mir fehlen so die Use Cases dazu. Das ist anscheinend ein ganz heißes Thema, aber ist es für uns in der M365 naja. Business Workforce Welt relevant?
Na, eins kann man sich hier vorstellen, wenn man jetzt mal so aus dem Security-Gesichtspunkt schaut, wenn dich jemand kontaktiert auf irgendeine Weise, wäre es natürlich super, wenn du verifizieren könntest, dass diese Person wirklich diese Person ist. Ja? Also jetzt so ein Service-Account-Mitarbeiter. Weißt du? Jemand ruft dich an und sagt, ich müsste da mal kurz was installieren auf deinem Rechner oder sowas in der Richtung. Ja? oder ich habe da was gefunden auf deinem Rechner. Wir müssten da jetzt mal was tun. Ich würde gerne eine Remote-Session aufbauen und so weiter. Ja, da gibt es ja schon auch Situationen, wenn man auch an Dienstleisterverhältnis denkt, ja, sowas wie wir machen, Managed Service Provider, wo man irgendwie sich vielleicht auch mal gegenüber einem End-User irgendwie sozusagen authentifizieren muss, dass man für eine bestimmte bestimmte Firma arbeitet.
Ich dachte, dafür haben wir doch unser AAD-Login. Also das sind genauso die Beispiele, die ich mir gerade noch so vorstellen kann, die bei mir aber am Ende runterfallen. Also das wäre jetzt genau der Part. Man könnte jetzt quasi damit nachweisen, dass der Kollege aus dem CSOC ist und nicht eigentlich SharePoint macht und es schlimmer macht als besser. Aber ja, da komme ich immer noch runter. In meinem Profil steht halt drin, ich bin Consultant, genau, nicht CSOC-Mitarbeiter.
Also, Marco, komm noch mal gedanklich zu dem Impfnachweis zurück. Also ich glaube, immer dann, wenn diese Verknüpfung zwischen den handelnden Personen nicht so groß, nicht so eng ist, sondern eher lose ist und man so eine Ad-Hoc-Entscheidung treffen möchte, dann ist das ganz gut. Ein Demo-Case, den Sie da hatten, war eine große Baufirma, die diverse Firmen auf ihren Baustellen hat und mit diversen Handwerkern und diversen Subdienstleistern und Sub-Subdienstleistern und jetzt sicherstellen muss, dass alle auf der Baustelle bestimmte Sicherheitsunterweisungen haben, die auch aktuell, okay, sind. Und du kannst dir vielleicht vorstellen, die haben da so einen Baucontainer stehen auf jeder Baustelle und das ist eine riesige Papierschlacht. Und die haben sich mit einem Schulungsanbieter zusammengetan und einem Anbieter, der in diesem Verifiable Credential-Bereich unterwegs ist, und zwar genau der Demo-Case, und konnten dann halt über einen QR-Code, ne, nachweisen, also über ihr Wallet auf ihrem Smartphone nachweisen, hey, ich habe ich erfülle die aktuellen Bedingungen hier.
Aber da fragt man sich, wenn ich jetzt schon wieder QR-Code höre, denke ich mir halt, naja, dann mache ich halt einen Screenshot und schicke es meinem Kollegen und der zeigt einen Screenshot. Genau. Nein.
Also die Wallets funktionieren halt so, dass du eine Interaktion hast und du gibst das in dem Moment dann frei. Ich glaube, das ist nicht das Einzige. Sie haben dann noch überprüft, ob der auf dem Ausweis dann wirklich derjenige ist. Also den hatten sie physisch vor sich. Das sind so die Use Cases. Und was dieses Gefühl, okay, wir wissen noch nicht so genau, wofür das gut ist. Es gibt ganz viel Erwartungen, die damit einhergehen momentan. Gibt ganz viele Leute, die sich noch Luftschlösser bauen, was tatsächlich in der Realität nachher ankommt. Welche Use Cases sich da durchsetzen, werden wir sehen. Ich glaube, ein Riesentreiber, was ich immer wieder gehört habe auf der Konferenz, ist die Europäische Union mit dem gegenseitigen Anerkennen von Führerscheinen und all solchen Sachen, wo du halt nicht eine zentrale Root of Authority oder so hast, sondern die sich alle irgendwie gegenseitig vertrauen müssen.
Ich fand das Beispiel jetzt tatsächlich schon tatsächlich super, weil du hast vorhin ja auch gesagt, im Endeffekt, also wenn jetzt was Neues kommt, muss man es ja auch nicht so abwägen, ist ja die Frage, was ist denn besser? Also Jan kann zwar den Screenshot weiterschicken, aber die Vorteile, die es schon bringt, ohne das, weil das Papier hätte ich auch kopieren können, sieht man ja da, dass man mit der Technik da ein Stück weiterkommt. Und wie gesagt, das sind genauso Dinge, die ich versuche dann immer auf meinen Bereich zu bringen. Und da fällt es mir, glaube ich, einfach schwer, dass ich nicht die Zielgruppe Stand heute davon bin, sondern genau sowas viel offensichtlicher ist und das vielleicht dann auch konzeptionell weitertreiben wird.
Genau. Also ich glaube, was ich nochmal einen Punkt machen möchte, ist, dieses ganze Thema Verifiable Credentials ist im Bereich Authorization anzusiedeln. Das ersetzt natürlich nicht eine starke Authentisierung. Das ist die Grundlage dafür. Mhm. Beide Technologien haben übrigens auch gemeinsam, dass sie eher einen dezentralen Ansatz verfolgen. Was besonders im Consumer-Bereich ein interessantes Thema ist, was so das ganze Thema Privatsphäre angeht. Mhm. Momentan gibt es ein paar neuralgische Punkte, wo sehr, sehr viel durchläuft. Ich weiß nicht, ob das so gut ist für unsere Gesellschaft. Ja, also, und natürlich ergibt das auch technische Probleme, so mit Single Point of Failures und so.
Also Consumer Frontline ist immer so ein Thema, dass wir ja auch gar nicht so viel machen, wo die Shops, wo dann Mitarbeiter rumlaufen. Wir gehen ja immer davon aus, jeder hat ein AAD-Konto. Das ist ja teilweise dann gar nicht der Fall. Und so ein bisschen auch der Baucontainer. Die haben irgendwo Credentials herbekommen und ich habe einen Weg, aus den verschiedenen Quellen zu trusten, ohne das denen ein Konto zu geben. Also,
ja, okay. Ja, du, jetzt haben wir zwar am Rande immer mal wieder Microsoft-Themen auch gestriffen, aber so dieses Hauptthema von Microsoft, was du da von der Konferenz mitgebracht hast, dazu sind wir noch nicht gekommen. Das ist so ein Stichwort, was man jetzt in letzter Zeit nicht nur wahrscheinlich auf der Konferenz gehört hat, sondern was man überall liest und hört. Thema Identity, Threat Detection und Response. Wenn ich mich damit beschäftigt habe, muss ich ehrlich zugeben, hat sich das jetzt nicht so extrem neu für mich angehört. Das ist etwas, was man mit der Defender Suite mehr oder weniger oder auch mit Sentinel ja schon lange eigentlich so machen. Aber erzähl doch mal, was du gehört hast und wie so deine Eindrücke sind.
Also exakt das, was du gerade gesagt hast, war auch genau mein, also das war so mein Heimspiel auf der Konferenz. Ich habe da auch das Gefühl, das hat halt auch was damit zu tun, dass Microsoft da wahrscheinlich weiter ist als die anderen. Mhm. Und dass wir auch in so einer Bubble sind, wo wir sehr viel Security mit sehr viel Microsoft und auch im Identity-Bereich sehr viel Security machen. Auf der Konferenz war das eher so, dass es halt dass es da ganz viele Identity-Leute gab, die gesagt haben, naja, Security haben wir auch ein Team für oder gibt's ja andere, also das ist jetzt nicht so unser Hauptthema. Wir sehen uns eher als Enabler. Das ist ja, also diese Einsicht, die ist ja, also das ist ja bei uns absolut klar, ne? Also diese Frage, oder was ich oft ganz im Kunden auf Workshops sage, ist, jedes Security-Team braucht Identity-Know-how und umgekehrt. Also das ist unser Schlachtfeld, auf dem wir momentan unterwegs sind. Und das belegen die Statistiken ja auch sehr, sehr klar. Das heißt also, in fast allen erfolgreichen Angriffen, in fast allen erfolgreichen Ransomware-Vorfällen spielt Identity ein Riesenthema. Das ist aber, glaube ich, A, noch nicht in der ganzen Industrie so angekommen. B, ist das auch ein Thema, wo wir oder wo Microsoft einen kleinen Vorteil hat. Dadurch, dass sie halt einer der größten Identity-Software-Hersteller und einer der größten Security-Software-Hersteller sind und diese Kombination auch sehr, sehr gut integrieren, ist es für uns ein Alltagsthema. Und ich habe da jetzt auch inhaltlich nichts gehört, was wir nicht vorher schon von Microsoft, wir sind ja sehr nah dran an den Entwicklungen da bei Microsoft, gehört haben.
Du hast es ja auch am Anfang gesagt, ne? Wir leben das ja auch schon so. Bei uns sind ja die meisten Identity-Leute auch im Security-Team oder wir sind ein Team. Und der Austausch und die Wichtigkeit des Austausches zwischen mehr Identity-relevanten Themen und Security-relevanten Themen, eigentlich kann man da gar keine klare Grenze ziehen. In jeder Debatte ist immer auch Identity mit dabei.
Ich glaube, das haben die beiden Themen auch gemeinsam. Also wir haben in eigentlich jedem Thema irgendwie einen Security-Aspekt mit drinne, manchmal mehr, manchmal weniger. Wir haben aber auch in jedem Thema irgendwie einen Identity-Aspekt mit drinne, ne? Manchmal mehr, manchmal weniger.
Aber trotzdem, jetzt mal die Frage rein praktisch, damit wir das hier nicht so im Raum stehen lassen. Was versteht man denn jetzt unter Identity Threat Detection und Response?
Also es geht darum, neben den Dingen, die wir NIST spricht von Protect, Detect, Respond. Ne? Das heißt also, wir sind eher hinter dem, wir wollen starke prophylaktische Maßnahmen haben. Das ist so das eine. Aber wir sind jetzt, erkenne ich, wenn irgendwas nicht so läuft, wie ich das gerne hätte? Erkenne ich, wenn Accounts kompromittiert wurden oder wenn anfangen Leute ihr Verhalten zu ändern? Böswilliges Verhalten an den Tag zu legen. Das ist das eine. Also, wie sind meine Detection-Fähigkeiten? So was wir auf dem Endpoint ja schon lange haben. Ne? Dass wir sagen, wir können uns nicht gegen alles schützen. Wir müssen erkennen, wenn Dinge aus dem Ruder laufen. Und der zweite Bereich ist halt, okay, wie können wir gegen Maßnahmen ergreifen? Und da hat sich in den letzten Monaten ja auch Deutliches gezeigt. Also, wie können wir Sessions revoken, wie können wir Token Binding machen, wie können wir Anomalie Erkennung verbessern, Wie kriegen wir den User mit ins Boot, um wirklich Anomalien zu verifizieren oder falsifizieren? Also ja, das ist am Ende und von den Produkten her, ne, also das, was so in Azure Active Directory oder Entra Azure Active Directory drin ist, hier das Identity Protection, dann die Defender-Produkte, Sentinel spielt da eine Riesenrolle.
Eigentlich also für uns erstmal inhaltlich nichts Neues, jetzt vielleicht mit neuen Begriffen versehen, aber anscheinend für die restliche Identity-Industrie ein neuer Zweig sozusagen. Dadurch, dass, wie du gesagt hast, Microsoft sich hier mit Security und Identity sehr stark beschäftigt und ein Global Player ist, war das eher natürlich, dass man das von Anfang an da mit im Portfolio hatte.
Ja, das denke ich auch.
Cool. Ja, Chris, wir kommen zum Ende. Es war uns eine Freude. Ich kann es gar nicht glauben, dass du wirklich zum ersten Mal da warst. Das müssen wir unbedingt ändern. Ich glaube, du kannst hier sehr viel beitragen und unseren Hörern noch sehr viel mehr erzählen als das, was du jetzt von der Identiverse erzählt hast. Lass uns da mal dranbleiben und mal irgendwelche Deep Dives machen in irgendwelche Themen rein. War sehr cool, dass du da warst.
Alles klar. Vielen Dank für die Einladung.
Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Ciao.